ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Wir haben einige Tage nichts mehr von ihm gehört hier bei uns in Deutschland. Doch jetzt macht er wieder auch bei uns von sich reden, US-Präsident Donald Trump. Den Handelskonflikt mit Kanada hat er weiter verschärft. Seit 2 Wochen gelten Zölle von 50% auf einige kanadische Produkte. Jetzt kündigte Trump per Dekret an, dass ab dem 29. September Einfuhrverbote für bestimmte kanadische Waren gelten sollen. Die Einzelheiten von unserem Korrespondenten Martin Ganselmeier.
Alkoholprodukte aus Kanada, wie Biere, Whisky und Weine, dürfen dann gar nicht mehr in die USA verkauft werden. Ebenso einige Molkereiprodukte sowie Motorräder und Mopeds. Außerdem wies Trump die US-Behörden an, bei öffentlichen Beschaffungen künftig keine kanadischen Firmen mehr zu berücksichtigen. Dies treffe vor allem kanadische IT-Firmen und Unternehmen für Bürobedarf hart. Trump überzieht Kanada seit mehr als einem Jahr mit Zöllen und will den Nachbarn im Norden zum 51. US-Bundesstaat machen.
Auch der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle in der Straße von Hormuz verschärft sich wieder. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben 5 iranische Rohöltanker und versenkte einen davon. Dies sei Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff gewesen, hieß es. Irans Revolutionsgarden reagierten mit Raketenangriffen auf US-Militärstützpunkte in Jordanien. Großbritannien, Frankreich und 10 weitere westliche Staaten schränken den Handel mit Israel ein. Hintergrund ist die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Ramin Mawassagian.
Die 12 Länder wollen keine Waren mehr aus israelischen Siedlungen im Westjordanland importieren. In einer gemeinsamen Erklärung steht, der systematische Ausbau der Siedlungen in dem palästinensischen Gebiet und die dramatische Zunahme der Siedlergewalt seien eine unmittelbare Bedrohung für eine Zwei-Staaten-Lösung. Die Unterzeichner werfen Israel vor, nichts gegen die Situation zu unternehmen. Der britische Außenminister Miliband sprach von einer ethnischen Säuberung, die im Westjordanland im Gange sei. Israel hat als Reaktion auf die Sanktionen angekündigt, das britische Konsulat in Jerusalem zu schließen. Außerdem wurde ein Einreiseverbot gegen mehrere britische Politiker verhängt.
Wenn Schwangere das Schmerzmittel Paracetamol einnehmen, kann das bei Töchtern die Fruchtbarkeit beeinflussen. Das hat ein Forscherteam der Uniklinik Kopenhagen in einer Studie herausgefunden, die in der Fachzeitschrift Humanian Reproduction Open veröffentlicht wurde. Die Einzelheiten von Stefan Ewerts.
Die Wissenschaftler hatten 700 Frauen untersucht. Manche von ihnen hatten während der Schwangerschaft Paracetamol eingenommen. Nach der Geburt wurden dann die Gebärmütter der Säuglinge untersucht. Das Ergebnis? Mädchen, deren Mütter während der Schwangerschaft das Schmerzmittel einnahmen, hatten mit 3 Monaten kleinere Eierstöcke. Auch die Zahl der Eibläschen war deutlich geringer. Laut den Forschern muss die Einnahme von Paracetamol aber nicht zwangsweise zu einer geringeren Fruchtbarkeit bei Mädchen führen. Dennoch ist nicht klar, ob sich die Fortpflanzungsorgane auf lange Sicht wieder erholen.
In Baden-Württemberg hat es in der Nacht teils schwere Unwetter gegeben. In Freiburg wurden 3 Menschen verletzt, unter anderem durch umgestürzte Bäume, darunter auch 2 Kinder. Außerdem kam es in Teilen Freiburgs zu Stromausfällen. Auch der Raum Konstanz sowie der südliche Schwarzwald-Baar-Kreis und der Kreis Tuttlingen waren von der Unwetterfront betroffen. Bäume stürzten um, Autos wurden beschädigt. Polizei und Feuerwehren mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Die deutschen Basketballerinnen haben sich bei der Heimweltmeisterschaft für das Viertelfinale qualifiziert, zum ersten Mal überhaupt. Die DBB-Auswahl gewann am Abend in Berlin gegen Südkorea mit 94-56. Aus unserer Sportredaktion berichtet Armin Lehmann.
Deutschlands Basketballlegende Dirk Nowitzki wird zufrieden die Berlin-Arena verlassen haben, denn er sah eine richtig starke Vorstellung der deutschen Frauen beim 94-56 Sieg gegen Korea. Eigentlich gab es von Beginn an keine Zweifel am deutschen Erfolg. Das deutsche Team um die überragende Kapitänin Marie Gülich spielte seine Größenvorteile gegen die Asiatinnen konsequent aus und führte schon zur Pause vor den gut 6000 Zuschauern deutlich und steht mit diesem Sieg erstmals im Viertelfinale einer WM und trifft dort auf Europameister Belgien.
Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Gegen den spanischen Club Villarreal gewann der BVB mit 3-2. Burkhard Hupe.
Es war ein anstrengendes Wechselbad der Gefühle, das der BVB und seine Fans zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison durchleben mussten. In der ersten Hälfte der erste Schreckmoment des Abends. Der Grieche Karezas musste mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht werden. In Hälfte 2 zunächst die Führung für Dortmund durch ein Eigentor. Dann kam Villarreal zum hochverdienten Ausgleich. Ein Doppelpack von Guirassy stellte die Weichen eigentlich auf Sieg. Und trotzdem wurde es noch einmal richtig spannend, weil Guirassy in der Nachspielzeit ein Eigentor unterlief. Das war allerdings der letzte Schreckmoment für die Dortmunder, die unter dem Strich einen glücklichen 3:2-Sieg gegen den FC Villarreal feierten.
Und heute Abend empfängt der VfB Stuttgart in seinem ersten Spiel der neuen Champions-League-Saison den norwegischen Meister Viking Stavanger.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Noch ein bisschen Regen in Baden-Württemberg. Am längsten nass bleibt es in Oberschwaben und im Allgäu. Ansonsten, wie auch in Rheinland-Pfalz, oft trocken. Ab und zu lockern die Wolken auf. Es scheint die Sonne. Die Höchsttemperaturen 15 bis 23 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Das war noch schlimmer als befürchtet, die Ergebnisse der PISA-Studie, die gestern vorgestellt wurden. Deutsche Schüler haben so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Besorgniserregend sind die Leistungen beim Rechnen und Lesen. In diesen Bereichen hat jeder dritte Jugendliche Probleme. Was sich im Bildungssystem ändern muss, damit beschäftigen wir uns in der SWR aktuell Serie der Woche noch bis Freitag. Zwischen Leistung und Leiden, wie kann Schule funktionieren? Und darüber will ich jetzt mit einer Frau aus der Praxis sprechen, mit Silke Müller. Sie war 10 Jahre Leiterin der Waldschule Hatten im Kreis Oldenburg, hat mehrere Bücher über Bildung und Schule geschrieben. Inzwischen ist sie niedersächsische Botschafterin für Digitalisierung. Guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen, Herr Bünisch.
Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften, also das, was für die gestern vorgestellte PISA-Studie hauptsächlich abgefragt wurde, ist das im Jahr 2026 immer noch das Wichtigste, was Kinder und Jugendliche lernen müssen?
Ich glaube, man unterschätzt tatsächlich, wie wichtig diese Kompetenzen sind, insbesondere in Zeiten künstlicher Intelligenz, wo wir basale Kenntnisse brauchen, wo wir Allgemeinbildung brauchen, um die Ergebnisse, die künstliche Intelligenz uns auf den Tisch spielt, auch prüfen zu können, auch kritisch hinterfragen zu können. Insbesondere deswegen müssen wir ganz genau auf diese Kompetenzen schauen und Wert darauf legen.
Reicht es dann, diese Kompetenzen durch PISA erst im Alter von 15 Jahren zu überprüfen? Immerhin fangen die Kinder ja ab der ersten Klasse oder sogar schon früher an zu lernen.
Es ist allentscheidend, dass die Grundsubstanz sozusagen gelegt wird, diese Grundkompetenzen aufgebaut werden, richtig lesen zu können. Das beginnt, und da haben Sie natürlich recht, direkt in der Grundschule. Aber auch eben sinnentnehmend lesen zu können, überhaupt mathematische Wege verstehen zu können und naturwissenschaftliche Phänomene nachvollziehen zu können. Das ist wahnsinnig wichtig. Dass erst bei den 15-Jährigen getestet wird, ist so ein Symptom unserer Gesellschaft, dass wir sagen, naja, wir schauen mal, wo wir stehen, und dann diskutieren wir mal, wie es weitergeht. Aber tatsächlich an die Ursache und an den Kern zu gehen, da müssen wir ganz früh ansetzen und ehrlicherweise schon fast in der Kita, wenn es auch um Sprachbildung geht, wenn es um den Erwerb der deutschen Sprache geht, weil das natürlich auch bedeutet, das ist Integration und das ist auch die erste Basis, die erste Kompetenz, um wirklich sinnentnehmend für alle Fachbereiche weitermachen zu können.
Das, was bei PISA getestet wird, kann auch künstliche Intelligenz und sogar viel besser und viel schneller. Was brauchen Kinder und Jugendliche mehr im Jahr 2026? Dass sie lernen, richtig mit KI-Bots wie ChatGPT umzugehen oder die kritische Analyse von Texten?
Naja, also ich glaube, man wird sich etwas über meine Antwort wundern. Ich glaube aber, wir müssen den Blick etwas wenden, dass es auch ganz viel um Empathie und Beziehung führen geht. Denn die KI kann uns Ergebnisse liefern. Und Kinder fangen an, mit Chatbots übrigens auch über psychosoziale Probleme zu sprechen, über Liebeskummer, Ärger mit den Eltern, über Mobbing und so weiter. Das heißt, wir haben ja nicht nur die Herausforderung, dass Kinder kritisch hinterfragen, kritisch denken, Quellen prüfen können, sondern wir haben auch die Herausforderung, dass wir Kinder wieder in Beziehung bringen müssen, damit sie zu demokratischen, ja, Mitgliedern unserer Gesellschaft heranwachsen, die Verantwortung füreinander übernehmen, die respektvoll miteinander umgehen. Und das kann uns KI eben tatsächlich nicht beibringen. Und das ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die wir im Moment sehr weit in den Hintergrund drücken.
Wenn Kinder und Jugendliche KI aber genau für solche Tätigkeiten in der Schule einsetzen, die Sie gerade aufgezählt haben, wie muss dann ein KI-Unterricht in den Schulen aussehen?
Ich glaube, wir müssen schon sehr, sehr früh anfangen, KI und auch Digitalisierung an sich nochmal in den Vordergrund zu rücken. Für mich gerne ab Klasse 1 und dann eigentlich nicht mit einem Unterrichtsfach, sondern mit einem ganzen Tag in der Woche, weil dieses Thema so allumfassend und komplex ist. Und wenn wir einen ganzen Tag in der Woche hätten, dann können wir natürlich darüber sprechen, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Was ist dieses selbstlernende Netzwerk, dieses neuronale Netzwerk sozusagen, was da simuliert wird? Was ist die Technik dahinter? Wie wende ich es professionell an? Aber natürlich muss ich auch über Medienrecht sprechen. Ich muss über digitale Ethik sprechen. Wie wollen wir in Zeiten von KI miteinander umgehen? Und da reicht eben kein Unterrichtsfach mehr, was wir irgendwann mal in Informatik mit einbringen oder wo wir Medienbildung einführen, ab Klasse 5, 6, 7, sondern das müssen wir von Beginn an machen, dass Kinder wie selbstverständlich mit einer Souveränität für die Zeit von KI aufwachsen.
Vielen Dank, Silke Müller, langjährige Schulleiterin, Autorin mehrerer Bücher über Bildung und Schule und niedersächsische Botschafterin für Digitalisierung. Zwischen Leistung und Leiden, wie kann Schule funktionieren? Das ist die SWR aktuell Serie der Woche. Und morgen früh zwischen 6 und 9 geht es dann um die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, was sich da in den vergangenen Jahren alles verändert hat.
SWR aktuell, was heute wichtig wird,
ist die Generaldebatte des Deutschen Bundestages. Da geht es verbal immer ordentlich zur Sache zwischen Regierung und Opposition. Die wird sich heute am Bundeskanzler abarbeiten. Was Friedrich Merz heute sagen wird und vor allem wie, alle werden da ganz genau hinhören nach dem Absturz der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Generaldebatte heute, ein Routinetermin, der keiner ist, meint Lissy Kaufmann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Irgendwas ist immer. Kennen Sie bestimmt. Das geht einem deutschen Bundeskanzler nicht anders. Bei diesem Bundeskanzler aber, bei dem ist nicht nur irgendwas, bei Friedrich Merz brennt die Hütte. 83% der Menschen sind mit seiner Arbeit unzufrieden. So schlechte Werte hatte nicht mal Olaf Scholz und der war schon unbeliebt. An der Basis brodelt es. Der Unmut in den eigenen Reihen riesig. Schon vor Monaten kursierten die ersten Gerüchte, er könnte ausgetauscht werden. Nicht bürgernah, zu fahrig, mangelnde soziale Kompetenz, emotionslos, kritikunfähig. Im Wahlkampf wollen sie Merz am liebsten gar nicht dabei haben. Und wenn, dann lieber nicht dort, wo potenzielle Wähler sind. Geholfen hat's nichts. Die CDU hat in Sachsen-Anhalt ein noch schlechteres Wahlergebnis eingefahren als eh schon befürchtet. Und ausgerechnet jetzt, wo es an die eigene Substanz geht, zeigt sich Merz zerknirscht und demütig. Meint er das ernst? Ändert er wirklich was in Ton und Umgang? Heute ist der erste Termin, an dem der Kanzler sein neues Kanzler-Ich präsentieren könnte in der Generaldebatte im Bundestag. Es lohnt sich also, bei diesem alljährlichen Routinetermin genauer hinzuhören.
Anmerkungen waren das von Lissy Kaufmann. Nach der Generaldebatte setzt der Bundestag seine Haushaltsberatungen fort. Es geht dann unter anderem um den Etat des Verteidigungsministeriums, bei dem nicht gespart wird. Im Gegenteil, es wird im nächsten Jahr deutlich mehr für Rüstung ausgegeben. Benjamin Großkopf.
Knapp 140 Milliarden Euro soll Verteidigungsminister Pistorius alleine im kommenden Jahr zur Verfügung haben. Höchststand seit Ende des Kalten Krieges und es wird in den Jahren darauf noch mehr. Das geht dank schuldenfinanzierten Sondervermögen für die Bundeswehr und, kommt auch noch dazu, der Wehretat ist weitgehend von der Schuldenbremse befreit.
Die EU-Kommission plant schärfere Regeln für Kurzzeitvermieter wie Airbnb. Die Pläne gehören zum Gesetz für bezahlbaren Wohnraum, das die EU-Kommission heute Mittag vorstellen will. Dabei geht es um die Frage, wann Städte Kurzzeitvermieter beschränken dürfen. Katrin Schmidt.
Dazu soll es einheitliche Kriterien für sogenannten Wohnungsstress geben, etwa das Verhältnis von Immobilienpreisen zum Einkommen in einer Stadt oder einer Touristenregion oder eben von Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Und ist dieser Wohnungsmarkt lokal besonders angespannt, könnten Behörden künftig Obergrenzen für Ferienwohnungen festlegen. Auch der Kauf von Immobilien für touristische Zwecke könnte unter bestimmten Bedingungen eingeschränkt werden. Europäische Städte wie Barcelona, Amsterdam und Florenz haben bereits eigene Regeln erlassen. Teilweise sind diese jedoch juristisch umstritten. Ein EU-Rahmen soll deshalb mehr Rechtssicherheit schaffen.
Das Karlsruher Landgericht verhandelt heute in einem Zivilverfahren die Klage der Wettbewerbszentrale gegen die Drogeriemarktkette DM. Die Klage betrifft ein Gesundheitsangebot des Konzerns. Henning Mohr.
Hintergrund ist das Augenscreening, das DM in einzelnen Filialen anbietet, als Früherkennung von Augenkrankheiten. Die Wettbewerbszentrale möchte klären lassen, ob dieses Augenscreening wettbewerbsrechtlich zulässig ist. Unter anderem kämen Geräte zum Einsatz, die nur von medizinisch ausgebildetem Personal und in einer geeigneten Umgebung verwendet werden dürften. Das sei hier nicht der Fall. Außerdem handele es sich um eine Leistung, die nach der Gebührenordnung für Ärzte abgerechnet werden müsse. Des Weiteren wirft die Wettbewerbszentrale dem Konzern irreführende Werbung vor. Ein Urteil wird heute nicht erwartet.
Norwegen nimmt heute Abschied von seinem verstorbenen König. Harald V. wird in Oslo mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt. Der Monarch war Ende August im Alter von 89 Jahren gestorben. Es werden zahlreiche Vertreter der europäischen Monarchien erwartet. Für Deutschland nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an dem Begräbnis teil. Jana Sinram.
Der Sarg wird am Mittag in einem feierlichen Trauerzug vom Schloss zum Osloer Dom gebracht. Zu Beginn des Trauergottesdienstes ist im ganzen Land eine Schweigeminute geplant. Anschließend wird Harald V. im königlichen Mausoleum auf der Festung Akershus beigesetzt. Der verstorbene König war in Norwegen ausgesprochen beliebt. Entlang der Strecke des Trauerzugs werden wohl tausende Menschen stehen, um Abschied zu nehmen. Wegen der vielen hochrangigen Gäste gelten in Oslo außergewöhnlich strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei spricht von einem der größten Einsätze in der Geschichte des Landes. Das Stadtzentrum ist weitgehend abgesperrt.
In Paris findet heute und morgen ein internationaler Weltraumgipfel statt. Eingeladen sind politische Entscheider, Unternehmervertreter und Wissenschaftler aus 120 Ländern. Deutschland hat gemeinsam mit Frankreich den Vorsitz des Gipfels. Deswegen nimmt auch die deutsche Raumfahrtministerin Dorothee Beer von der CSU teil. Die Initiative zum Gipfel geht auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück. Caroline Diller.
Für Frankreichs Präsidenten ist der Weltraum ein wichtiges Element der strategischen Autonomie, von der er immer wieder spricht. Der erste internationale Weltraumgipfel in Paris soll deshalb zeigen, dass Europa gegenüber Playern wie den USA oder China eine eigenständige Position einnehmen will und kann. Laut dem Élysée-Palast geht es beim Gipfel um Kooperationsvereinbarungen sowie Investitionen in Raumfahrtunternehmen, um Forschung, aber auch um internationale Regeln für die Nutzung des Weltraums und Weltraumverteidigung.
In Baden-Württemberg wird es heute und morgen Einschränkungen im regionalen Busverkehr geben. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik bei der SWEG, der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH, aufgerufen. Christoph Geismeier.
Verdi kündigte den Warnstreik für folgende SWEG-Standorte an: Weil am Rhein, Müllheim, Endingen, Emmendingen, Lahr, Offenburg, Schutterwald, Kehl, Gammertingen, Wiesloch, Sinsheim, Dörzbach sowie Lauda-Königshofen. Andere SWEG-Busstandorte und der SWEG-Zugverkehr werden nicht bestreikt. Allerdings kann es laut SWEG zu Einschränkungen beim aktuellen Schienenersatzverkehr auf der Kaiserstuhlbahn zwischen Breisach und Endingen kommen. Hintergrund für den Arbeitskampf sind die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft über einen neuen Eisenbahntarifvertrag. Dabei geht es unter anderem um höhere Einkommen für die Beschäftigten.
Im Mainzer Stadtrat geht es heute ums Geld. Finanzdezernent Daniel Köbler stellt den neuen Haushalt für das kommende Jahr vor. Durch Einsparungen und Steuererhöhungen will die Stadt 42 Millionen Euro einsparen. Golo Schlenk.
Eigentlich ist für heute nur vorgesehen, dass Finanzdezernent Köbler den Haushaltsentwurf vorstellt. Die Fraktionen sollen diesen erst intern beraten, bevor der Haushalt für 2027 im November zur endgültigen Abstimmung steht. Aber angesichts des harten Sparkurses wird schon heute mit einer Aussprache gerechnet. Trotz der geplanten Einsparungen ist unklar, ob die ADD die Mainzer Haushaltspläne genehmigt. Außerdem beraten die Ratsmitglieder heute über eine neue Grundschule im Süden der Stadt. Vor allem im Heiligkreuz-Areal werden viele neue Schulkinder erwartet.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.